Big Thing.
Ich bin Berit.
Ich bin Inga Gesiner.
Und heute haben wir einen ganz tollen Gast, und zwar eine ehemalige Kollegin von mir von Sonnenklar TV, die schon echt coole Produktionen in der Medienbranche gestemmt hat. Unter anderem kann ich mich erinnern, vor 10, 11 Jahren, auf jeden Fall die erste Staffel von The Voice of Germany. Und war aber auch bei Germany's Next Topmodel dabei als Casterin, bei Popstars, und ja, mittlerweile ist da vieles, vieles mehr dazugekommen. Aber sie ist auch eine sehr starke Frau, weil sie hat auch in ihrem Privatleben schon einiges gewuppt, und darüber wollen wir heute sprechen. Sie hat unter anderem ein Trauma, und da wird sie uns sagen, woher das kommt, und da freue ich mich riesig drauf auf diesen wirklich Deep Talk, den wir jetzt führen würden mit unserer lieben Susi Mähler. Hallo Susi.
Hallo ihr zwei.
Hallo, schön, dass du da bist und heute uns mit reinnimmst in deine eher private Geschichte.
Die jetzt nicht mehr privat ist.
Die jetzt dann nicht mehr privat ist, aber trotzdem, wo ich glaube, dass ganz viele, nicht nur Frauen, aber vor allem Frauen, sich echt viel rausziehen können. Und einfach danke erstmal, dass du deine Geschichte mit uns teilst, und es geht um das Thema Trauma. Was war denn, oder vielleicht willst du erstmal so ein bisschen erzählen, meine erste Frage wäre, was der Auslöser war vom Trauma, aber ich weiß, wir müssen ein bisschen mehr ausholen. Und ich weiß von deiner Schwangerschaft mit dem zweiten Kind. Und ich würde mich freuen, wenn du einfach kurz von deiner Schwangerschaft mit dem zweiten Kind erzählst und ja einfach so ein bisschen die Geschichte von dir und Olivia und eurer Familie.
Gerne. Also, wir haben zwei Kinder. Der Julius wird jetzt bald 8, und dann gibt es noch die Olivia. Und beides waren absolute Wunschkinder. Und bei Olivia in der Schwangerschaft hat sich ungefähr zur Hälfte der Schwangerschaft, wo man einen großen Ultraschall macht, herausgestellt, dass unsere kleine Maus einen Herzfehler hat. Und meine Frauenärztin, die hat mich dann, weil ich auch schon über 35 war und damit Risikoschwangere, weitergeschickt zur Pränataldiagnostik, wo mein Mann und ich einen Wahnsinns-Ultraschall hatten. Also das war wirklich wie Kino, und wir haben Olivia in 3D, 4D gesehen, in Farbe, in Schwarz-Weiß. Das war ganz faszinierend. Und ich fand das auch ganz toll, so eine Stunde lang Babykino zu gucken. Bis dann wieder das Licht anging und die Ärztin, die mich da geschallt hat, uns ein bisschen auf den Boden runtergeholt hat. Ich muss dazu sagen, bis dahin war die Schwangerschaft maximal unauffällig. Wir haben uns super gefreut, dass wir ein Mädchen bekommen. Und ich habe mit nichts gerechnet, weil meine Frauenärztin mir damals auch nicht gesagt hat, dass sie eine Auffälligkeit am Herzen gesehen hat, sondern mich quasi standardmäßig aufgrund meines Alters zum Pränataldiagnostiker geschickt hat. Und die Ärztin, die den Schall gemacht hat, die hat sich dann mit uns hingesetzt und hat dann so mal ein Herz aufgezeichnet mit Bleistift auf Papier und hat uns gesagt, ja, also eure Tochter, die hat ein kleines Loch im Herzen und das werden wir operieren müssen. Und das war so der erste Schock, der uns dann so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und der zweite Schock kam prompt, als sie sagte, das ist ein ganz typischer Herzfehler bei Kindern mit Down-Syndrom. Und im Moment, das weiß ich noch genau, hat sich sozusagen mein Geist oder wie auch immer man da sagen kann, sich mal kurz gelöst aus dieser Situation. Und ich habe das von oben gesehen, wie wir da saßen um diesen Tisch, und habe mir gedacht, nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und jetzt wache ich gleich auf und alles war nur ein komischer Traum. War es aber nicht. Das heißt, wir mussten relativ schnell entscheiden, ob wir jetzt noch eine Fruchtwasseruntersuchung machen oder nicht. Wir haben uns dann dafür entschieden, weil ich einfach wissen wollte, was Sache ist. Das Risiko oder die Chance, dass unsere Tochter Down-Syndrom hat, war relativ hoch. Weil dieser Herzfehler, das ist ein AVSD, nennt sich das, das ist ein Septumsdefekt, kann man sich einfach vorstellen, wie ein kleines Loch in der Herzscheidewand. Der ist wirklich sehr häufig bei Kindern mit Down-Syndrom. So, Dann, mein Mann musste zurück ins Büro. Ich bin direkt weiter in die Taxisklinik, auf den Tisch. Fruchtwasseruntersuchung, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Was auch total abgefahren war, weil das ist eine riesige Nadel, die man da in den Bauch gepiekst bekommt, so ungefähr 20 Zentimeter lang. Oh. Und während der Arzt das macht, schallt eine Assistentin den Bauch, damit der Arzt sieht, wo ist das Kind, nicht damit er das Kind verletzt. Ne? Das war meine größte, dass Olivia irgendwas passiert, ne? Dass er ihr ins Auge piekst oder Schlimmeres. Gut, dann waren wir fertig mit dieser Fruchtwasseruntersuchung und ich habe den ganzen Heimweg nur geheult. Ich bin Richtung U-Bahn, ich habe geheult, ich saß in der U-Bahn, ich habe geheult. Und ich konnte auch nicht mehr aufhören. Und dieses Ergebnis, es dauerte 24 Stunden, bis wir das dann hatten, kam am nächsten Tag der Anruf, stellte sich heraus, ja, es ist so, unsere Tochter hat das Down-Syndrom. Und das war für uns wirklich ein Schock. Damit haben wir nicht gerechnet. Ich war auf sowas überhaupt nicht vorbereitet. Ich glaube, niemand ist auf so eine Nachricht vorbereitet. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt schon sehr schwanger, also mit Bauch, mit allem, mit Kindsbewegungen. Und Olivia war maximal unbeeindruckt von diesem ganzen Szenario um sie herum, weil die hat fleißig schön weiter vor sich hingetreten und im Bauch rumgeturnt. Und wir haben uns dann eine Woche Zeit gegeben, mein Mann und ich, zu entscheiden, was denn jetzt passieren soll. Und es gab drei Möglichkeiten. Entweder wir bekommen Olivia und die Schwangerschaft läuft einfach weiter bis zum Ende. Und wir stellen uns quasi dieser Situation. Die zweite Option war ein Abbruch, was natürlich zu dem Zeitpunkt, wenn ein Kind schon eigentlich lebensfähig ist, ein totaler geworden wäre. Und die dritte Option, über die wir uns auch erkundigt haben, war die der Freigabe zur Adoption. Diese dritte Option war relativ schnell wieder vom Tisch, weil wir hatten einen Termin im Jugendamt in München, wo wir uns einfach informieren wollten, wie läuft das ab. Und diese Frau war so wahnsinnig nett, ich kann mich da heute noch dran erinnern, und die war super verständnisvoll und ganz lieb. Und sie hat mir gesagt, in ihren 30 Jahren, in der sie da jetzt sitzt im Amt, ist das genau einmal vorgekommen, dass Eltern dann wirklich ihr Kind weggegeben haben. Und in allen anderen Fällen waren die einfach froh, dass dieses Kind da ist und haben sich dann quasi ab der Geburt anders überlegt und das Kind behalten. So. Und der Gedanke, ein Kind zu kriegen, auf die Welt zu bekommen und dann wird es dir weggenommen, also das ging gar nicht. Und das Thema Abbruch, das ging eigentlich auch nicht, weil ich habe dann eine Freundin angerufen, von der ich wusste, dass sie eine stille Geburt hatte in der 18. Woche, also ungefähr gleich, wie ich damals war. Und die war so lieb und hat mir einen wirklich intimen Einblick gegeben in das Ganze und hat auch gesagt, so, sie überlegt dir das gut, das wird ein Ritt durch die Hölle. Und habe mir das immer versucht vorzustellen, wie das ablaufen wird. Und es ist, klingt jetzt super hart, aber bei einem Kind, das lebend auf die Welt kommen könnte, wenn man die Venen auslöst, muss man sicher gehen, dass das Kind nicht lebend zur Welt kommt. Weil sonst müssen die Ärzte werden verpflichtet, es auch am Leben zu erhalten. Und um dieses Risiko quasi nicht zu haben, werden die Kinder durch eine Kaliumchloridspritze quasi im Bauch schon getötet, dass sie, ne? Und das ist, wenn man sich das so überlegt, ist das so ein absoluter Wahnsinn. Und ich wäre dem Arzt auf jeden Fall im letzten Moment von der Pritsche gesprungen. Ich hätte das einfach nicht gekonnt.
Also ja. Ich weiß noch, ich war damals, als du gesagt hast, wie das gemacht wird. Ich war so geschockt, dass sowas gemacht wird.
Ich meine, das muss man auch erstmal mit sich dann vereinbaren, dass man das jetzt wirklich tut. Und ich glaube, das würde ich komplett begleiten. Also ich war noch nicht in der Position, dass ich schwanger war oder dass ich sowas hätte damit mich beschäftigen müssen. Aber damit musst du dann leben. Mhm. Und die Frage ist, was, also ohne Wertung, was ist da schlimmer? Mhm. Weil das andere ist ja auch eine Entscheidung für Leben. Also jetzt ist die Olivia da, oder?
Genau. Also wir haben uns dann für Olivia entschieden und haben es auch keinen Tag keinen Tag bereut. Und letzten Endes war unser kleiner Sohn auch der ausschlaggebende Punkt, dass wir Olivia dann bekommen haben oder dass wir uns für sie entschieden haben, weil wir uns immer gedacht haben, welches Recht haben wir denn, ihm seine Schwester zu nehmen. Also der war ja damals auch noch sehr klein, der war damals 2,5 ungefähr und war aber schon so vernarrt in diesem Bauch. Und wenn ich ihm abends vorgelesen habe, dann ist er unter die Decke und hat mit dem Bauch geredet. Mhm. Und der hat sich schon das immer ausgemalt, wie das dann ist, wenn seine Schwester auf die Welt kommt. Und wir haben ihm irgendwann erzählt, obwohl er so klein war, wir haben ihm nichts von Down-Syndrom erzählt, weil das ist einfach zu komplex. Das ist teilweise für ihn heute noch zu komplex. Aber wir haben ihm erzählt, dass Olivia ein kaputtes Herz hat. Und ich weiß noch, als wir ihm das erzählt haben, ist er in sein Kinderzimmer und kam mit seinem Werkzeugköfferchen zurück und meinte, er konnte damals dann noch nicht so gut reden, aber er meinte dann, Mama, Herz reparieren.
Oh. Und
wunderbar pragmatisch, dass wir uns einfach gedacht haben, nee, wir können das nicht. Wenn sie ein kaputtes Herz hat, dann ist das so. Und dann muss man das halt operieren. Und da gibt's ja Gott sei Dank Spezialisten dafür, die den ganzen Tag nichts anderes machen und die sich da sehr gut auskennen. Und genau. Und so haben wir uns dann letztendlich für Olivia entschieden. Und nach dieser Woche Höllenritt, das war wirklich schlimm, weil das war immer so, dann war ich wieder auf Go und ich habe gesagt, komm, lass uns sie kriegen. Und dann war mein Mann wieder so, nee, und schaffen wir das? Und dann war es wieder umgekehrt. Und es war so, also für mich war es diese Woche eine schlimmere Situation als alles, was danach kam. Weil als wir uns dann mal dafür entschieden hatten, konnte ich auch den Rest der Schwangerschaft noch genießen. Und es war noch schön und ich habe mich gefreut, wenn ich sie gespürt habe. Und es war dann einfach gut.
Das ist schon heftig, was also... Egal, in welche Richtung man sich jetzt entscheidet, das ist einfach für mich einfach die schwerste Entscheidung, die eine Frau treffen kann. Egal, in welche Richtung. Das ist doch Wahnsinn.
Ja.
Und dann wundert es mich, dann denke ich immer wieder, es ist schon verrückt, was Frauen oder generell Menschen, ich meine, für einen Mann ist das ja auch heftig, aber es ist letztendlich ja der Körper der Frau, tragen kann, was man tragen kann. Es ist schon verrückt, oder? Das darf man sich auch immer wieder, da darf man auch immer wieder stolz sein auf sich, dass man einfach, oder auf seinen Körper so, dass man so stark ist einfach.
Ja, und es ist auch nicht so, dass wenn dann so ein Abbruch passiert oder so ein Fetozid, wie man das ja nennt, dass dieses Kind dann irgendwie aus dem Bauch rausgeschnitten wird oder so, sondern du musst es halt auf die Welt bringen. Und das finde ich eigentlich das Schlimmste, dass wenn das auf die Welt kommt, da ist kein Schrei und da ist einfach nur Stille und ich glaube, dieses Gefühl ist einfach ganz schlimm und es begleitet dich auch.
Ein Leben lang, oder?
Ja. Genau.
Das glaube ich auch. Ich glaube, das begleitet dich für immer.
Aber das war noch nicht mein Trauma.
Nee, und das ist ja schon heftig. Und also, ich meine, wir sitzen hier... Ich brauchte nicht zu sagen, dass wir die Tränen in den Augen haben. Und also das ist ja schon eine heftige, einfach wirklich heftige Geschichte. Und jetzt? Und jetzt
kommen wir zu dem Trauma. Was ist dann passiert, Susi?
Also Olivia kam dann auf die Welt, geschlüpft, relativ überraschend. Kurioserweise gingen die Wehen los am Welt-Down-Syndrom-Tag. Das ist jedes Jahr der 21.3. weil dreimal Chromosom 21. Da gingen die Wehen los, 16 Tage zu früh. Und ich habe noch gedacht, ach nee, das ist nur falscher Alarm. Und habe das so ein bisschen versucht zu ignorieren. Aber irgendwann ging das nicht mehr. Und dann hat auch mein Mann gesagt, nee, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Und sie hat zwar nicht mehr am 21. geschafft, aber dafür am 22. Und kam dann auf die Welt und war eigentlich erstaunlicherweise sehr frisch und sehr munter. Wollte direkt an die Brust und loslegen. Und man hat ihr jetzt ihr Handicap oder ihren Herzfehler nicht sofort angemerkt. Das kam dann erst so nach 1-2 Tagen, dass man gemerkt hat, okay, die Füßchen, die Händchen, die sind immer so ein bisschen blau. Und es war dann relativ klar, dass sie operiert werden musste. Und im Alter von 4 Monaten, nachdem wir sie dann einigermaßen aufs Gewicht bekommen haben, wurde sie dann operiert. Also sie musste so ein Kampfgewicht von 5000 Gramm haben. Das ist für eigentlich nicht viel, aber für ein Kind mit Down-Syndrom, das hat einen Stoffwechsel wie ein Leistungssportler. Und da läuft quasi die Milch, also in ihrem Fall Muttermilch, läuft halt einfach durchgefühlt, da bleibt nicht viel hängen. Deswegen, ich habe dann eigentlich 4 Monate Tag und Nacht nur gestillt, damit sie einfach auf dieses Gewicht kommt. Und die Herz-OP war im Vergleich zu allem anderen, was dann so später noch auf sie zukam, war das wirklich ein Spaziergang. Und ich habe gestaunt, wie ein winziges Wesen, bei dem der komplette Brustkorb geöffnet wurde, das walnussgroße Herz einmal rausgenommen und mal mit Gore-Tex zugeflickt wurde, wie die das weggesteckt hat. Die hat nach 5 Tagen, hat sie uns angegrinst und nach, ich glaube, 10 oder 12 Tagen waren wir zu Hause. Und außer einer großen Narbe übers Brustbein war das, als wäre nichts gewesen.
Wahnsinn, ja.
Und diesen Zeitpunkt hat sie auch super zugelegt und sie hat sich sehr gut entwickelt und sie war fit und sie hat zugenommen und war wirklich ein sehr pfiffiges und schlaues Kind und sehr getrieben von Ehrgeiz. Also sie wollte immer los. Also sie hat nie stillgehalten. Sobald sie sich drehen konnte, war Wickeln wirklich ein Kampf, also Richtung Wrestling. Die hat halt nicht stillgehalten, ne? Also sobald sie sich drehen konnte, hat sie sich umgedreht. Sobald sie stehen konnte, wollte sie nur noch stehen. Und sobald sie laufen konnte,
wollte sie nur noch laufen.
Nur noch laufen. Und ich weiß noch, dass wir haben einen Urlaub in Mexiko gemacht, da war Olivia gerade so 2. Oder knapp 2, weil sie hatte noch keinen Sitz im Flugzeug, sondern sie saß noch bei uns auf dem Schoß. Und das war ein 10-Stunden-Flug nach Cancun. Und Olivia hat das komplette Flugzeug entertained, weil sie wollte halt laufen üben. Und das kann man halt im Flugzeug nur in den Gängen. Sie ist da stundenlang die Gänge rauf und runter. Halla hier, halla da, Gewinke. Und also kannten alle in dem Flieger. Genau. Und wir waren super stolz. Sie hatte dann auch einen Kindergartenplatz bei ProSieben, bei den Telezwergen. Und sie hat sich einfach super toll entwickelt. Es hat alles ein bisschen länger gedauert, aber gerade was so das Aufstehen und das Laufen angeht, sie hat das einfach stundenlang für sich geübt, bis sie das konnte. Und das hat sie gewurmt, wenn sie was nicht konnte. Und die hatte auch einen ganz anderen Level an Quatsch im Kopf, weil unser Sohn ist ein ganz lieber und ganz braves und angepasstes, regelkonformes Kind. Ich weiß nicht, von wem er das hat, von mir nicht. Und ich glaube, Julius hat sie auch immer so ein bisschen bewundert, weil sie hatte halt von nichts Angst und auch keinen Respekt oder so. Ne? Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da wollte ich sie mitnehmen zum Kindergarten und danach in die Arbeit und hatte meine Tasche schon gepackt mit meiner Brotzeit und habe noch irgendwie kurz meine Jacke geholt und im nächsten Augenblick sehe ich, wie Olivia im Gang sitzt und sich eine Schüssel Couscous über den Kopf Und sie ist natürlich irgendwie Kind nochmal umziehen und extrem verspätet loskommen. Also das war so das Kaliber, was Olivia an Sachen angestellt hat. Und für ein Kind mit Down-Syndrom hatte sie auch wirklich ein gutes Gespür für Essen und also sie konnte immer schon wahnsinnig gut gestillt werden. Das war überhaupt kein Problem, wo uns viele gesagt haben, Hebammen auch, Kind mit Down-Syndrom, das kann man eigentlich nicht stillen. Das war überhaupt kein Thema. Das ist quasi wie von selber gelaufen. Und es hätte nicht besser sein können. Also unser Leben hätte besser nicht sein können. Und ich habe sie nie angeschaut mit dem Gedanken, oh Gott, das ist unsere Tochter mit Down-Syndrom, sondern ich habe sie immer angeschaut voller Stolz und habe gesagt, ja, das ist unsere Tochter. Ohne irgendwas, sondern das ist einfach unsere Tochter.
So schön.
Und genau, das Trauma begann dann an einem Tag Ende Juli, als Olivia knapp 2,5 war, im Schrebergarten meiner Schwiegereltern, wo ich Brotzeit mit den Kindern gemacht habe. Und Olivia hat sich da bedient und hat Banane gegessen und Weintrauben und was weiß ich. Und ich merke auf einmal, als sie bei mir auf dem Schoß sitzt, dass sie komisch zuckt und dass sie anscheinend irgendwie keine Luft mehr bekommt. Und habe ihr auch auf den Rücken geklopft und habe sie angeschaut und habe mir dann gedacht, oh Gott, weil sie hat schon richtig blaue Lippen bekommen. Und habe dann gemerkt, okay, das ist, hier passiert gerade irgendwas. Und zum Glück waren meine Schwiegereltern mit dabei. Und meine Schwiegermutter ist direkt losgerannt und hat um Hilfe gerufen. Zum Glück, weil es kam dann auch ein Ersthelfer, ein pensionierter Feuerwehrmann. Und ich habe angefangen, Reanimation zu machen. Und Olivia beatmet und habe Herzdruckmassage gemacht. Und mein Schwiegervater, der früher Polizist war, war total, der stand total neben sich, hatte ich das Gefühl. Und ich habe ihn halt gebeten, dass er einen Notruf absetzt. Und er war dann so nervös, dass er das nicht hingekriegt hat. Und dann habe ich während der Reanimation, habe ich dann mit total zittrigen Händen den Notruf abgesetzt und habe aber schon gemerkt, wenn jetzt nichts passiert, dann stirbt sie mir weg, dann stirbt sie mir unter meinen Händen weg. Und dann kam zum Glück dieser Ersthelfer, das war ein älterer Herr, der wie gesagt früher bei der Feuerwehr war, und der hat dann mit mir zusammen diese Reanimation gemacht, weil, also wenn man mal einen Ersthelferkurs gemacht hat, dann weiß man, währenddessen kann man nicht viel machen und da geht es um jede einzelne Sekunde. Und ich weiß nicht wie, aber ich habe dann noch irgendwie währenddessen meinen Mann angerufen, der zu Hause war und sich aufs Fahrrad geschwungen hat und nach gefühlt 3 Minuten da war. Und der hatte zum Glück vor kurzem bei seinem Arbeitgeber einen Ersthelferkurs gemacht und hat dann die Reanimation übernommen, bis dann nach, ich glaube, 12 Minuten nach Absetzen kam dann der Kindernotarzt. Und auf einmal war der ganze Schrebergarten stand voller Leute, Rettungssanitäter, Feuerwehr, alles Mögliche. Und das war wieder so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, nee, oder? Das kann gerade einfach alles nicht wirklich passieren. Und ich habe dann auch gesehen, dass die Olivia angeschlossen hatten an den Monitor und da war nichts mehr. Da war eine Nulllinie. Und in dem Moment habe ich, das klingt jetzt vielleicht total komisch und esoterisch, aber ich habe gesehen, wie aus Olivia so eine Art Lichtblitz oder irgendwie eine Art von Energie rausgefahren ist, ne, Richtung Himmel gefahren ist. Und die war dann auch weg, die kam nicht wieder. Und das Nächste, an was ich mich erinnere, ist, dass ich im Hubschrauber saß mit Olivia und nur auf ihren Brustkorb geschaut habe. Und dann habe ich kurz aus dem Fenster geguckt und da sind wir gerade übers Olympiastadion geflogen und da war das Pink-Konzert im Aufbau. Und ich hatte Konzertkarten für Pink an diesem Abend und hatte die Kinder eigentlich nur zu meinen Schwiegereltern gebracht, damit ich mich fertig machen kann für das Konzert. Und ich dachte mir so, nee, also das ist jetzt der Moment, wo ich aufwachen müsste, weil ich fliege gerade über dieses Konzert im Hubschrauber mit meiner Tochter, die gerade erstickt ist. Und das war so ein absurder Moment, das kann ich gar nicht beschreiben, dass man auch an sowas dann denkt, ja. Also das war ganz strange. Genau. Und dann sind wir eingecheckt, erstmal ins Herzzentrum in München, wo sie dann auf die Intensivstation gekommen ist. Und ich wusste erstmal ganz lange nichts. Und das war wirklich das Schlimmste, nichts zu wissen. Und es kam ewig niemand, um mit mir zu sprechen. Und ich saß da ganz alleine.
Oh Gott.
Und ich weiß noch, dass dann meine Freundin, die Mel, Berit, du kennst sie auch, die kam dann. Ich weiß nicht, ob ich die angerufen hatte oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kam die da hin und ich war zumindest nicht mehr alleine. Das war schon mal ganz gut. Genau.
Also, ja. Da kommt mir schon die erste Frage, wie kann man, also dass man das ist Wahnsinn. Wir sitzen hier so, wir sind schon, also das berührt mich. Da kann ich nicht, ich weiß gar nicht gerade, was ich fragen soll, weil ich denke, wie kann man das aushalten? Das ist Wahnsinn. Das, Also,
wo war denn dein Mann da? Ist der wieder zurück? Weil du sagst, du saßt da ganz alleine. Die Frage kam mir jetzt ganz kurz mal.
Ja, mein Mann hat sich um unseren Sohn gekümmert. Also,
ja, klar, die ist ja auch noch.
Neben Olivia saß und dann zwar erst von meiner Schwiegermutter und dann von meinem Mann betreut wurde, aber an dem ist das natürlich auch nicht spurlos vorbeigegangen. Ja. Ne? Also auf einmal steht der Garten voller Leute, seine Schwester wird auf der Trage weggefahren und wird mit dem Hubschrauber weggeflogen. Das hat natürlich auch bei ihm Spuren hinterlassen. Ja. Und deswegen war uns das auch wichtig, dass er da auch einfach eine Bezugsperson hat und jetzt nicht quasi nur die Oma, sondern dass auch der Papa dann bei ihm bleibt, weil er hat sich natürlich auch riesige Sorgen gemacht um seine Schwester und auch um die Mama, ne? Weil er hat es ja nicht verstanden, alles, was da passiert.
Und wie ging es dann weiter? Wer hat euch in dem Zeitraum zur Seite gestanden als Mama, als Papa, als Sohn? Wie habt ihr da Kraft? Also wie konntet ihr weitermachen?
Also wir sind dann nach einem Tag im Herzzentrum sind wir in die Haunische Kinderklinik verlegt worden und wurden da wirklich sehr gut betreut. Also unser Sohn zum Beispiel, dem wurde eine Kinderpsychologin vorgestellt, die mit ihm eine tolle Sache gemacht hat. Und zwar durfte er sich aus mehreren Kuscheltieren ein Kuscheltier aussuchen und nach sehr langem Überlegen, weil unser Sohn nicht besonders entscheidungsfreudig ist, hat er einen kleinen Weißkopfseeadler entschieden. Und dieser Weißkopfseeadler war für ihn sozusagen der Frageadler. Und wenn er sich nicht getraut hat, irgendeine Frage zu stellen, dann war das quasi die Aufgabe des Adlers, eine Frage zu stellen, wie zum Beispiel, kann meine Schwester sterben? Ne? Oder kann die Olivia sterben? Und das war natürlich ein Thema zu dem Zeitpunkt, das sehr präsent war. Weil Olivia war, dadurch, dass sie einen wirklich sehr langen Sauerstoffmangel hatte, für eine Zeit lang dem Tod näher als dem Leben. Und die Ärzte haben uns gesagt, also wenn sie nach ungefähr 72 Stunden aufwacht, kann man eigentlich davon ausgehen, dass das relativ spurlos an ihr vorbeigeht. Da haben die Erfahrungen von Ertrinkungskindern oder anderen Aspirations-, also Erstickungsunfällen. Und natürlich schaut man dann auf die Uhr und man sieht halt, dass die Zeit einfach verstreicht. Und es waren halt irgendwann 70, 80, 90 Stunden. Und in der Zeit, wir haben halt nur auf diese Monitore gestarrt. Und Olivia war quasi vor lauter Kabel und Schläuchen, war die kaum zu sehen, weil die hatte so viele Sachen, an die angeschlossen waren zur Überwachung und Medikamente und so weiter. Und es war nichts von ihr da. Also es war ihr Herzschlag und es war ihr Atmen. Und das Atmen war aber nicht, weil sie geatmet hat, sondern weil die Beatmungsmaschine für sie geatmet hat. Und das ging 10 Tage lang so. Also 10 Tage war da nichts. Und die haben uns auch ganz hinten in den Gang gelegt. Also nicht auf den Gang, wir hatten schon ein Zimmer, aber wirklich ganz am Ende des Ganges, damit wir da auch unsere Ruhe haben, weil Olivia hatte einen Palliativstatus. Also die haben nicht damit gerechnet, dass sie das schafft. Und wir durften da auch übernachten, obwohl das in der Intensivstation sonst nicht üblich ist. Aber die haben uns auch gesagt, also holt nochmal die Familie ran, damit sich jeder verabschieden kann. Und die sind nicht davon ausgegangen, dass sie da nochmal wach wird oder dass das besser werden kann. Weil durch diesen Sauerstoffmangel war ihr Stammhirn, also der Bereich im Gehirn, wo die ganz essentiellen Sachen passieren, wie Atmung, Herzschlag und so weiter, wo das gesteuert wird, das war extrem abgedrückt. Und deswegen... Da war nicht mehr viel, ne? Also, und die haben uns auch so Sachen gefragt, die Ärzte, ja, was sollen wir denn machen, wenn wir nochmal reanimieren müssen, ne? Wenn ein Herzstillstand ist zum Beispiel. Und ich weiß das noch, dass ich mit dem Arzt im Büro saß und hinter ihm waren die Bilder seiner Kinder. Und ich habe dann zu ihm gesagt, wie können Sie mich sowas fragen? Also, was soll ich denn jetzt sagen? Soll ich sagen, nee, ist eh schon wurscht? Was würden Sie denn machen, wenn es Ihre Kinder wären? Und damit war für mich die Sache erledigt. Also ich kann ja nicht sagen, nö, bitte nicht mehr reanimieren, ja. Weil da kommt ja nichts bei raus. So. Ja. Also das fand ich schon krass. Ich weiß, dass die das machen müssen, dass die sowas fragen müssen, aber ich fand das schon, also, ja, da fehlen mir bis heute die Worte. Ja, sind halt Ärzte, ne? Für die ist ja ein Fall gewesen und für uns war sie halt unser Kind. Und ich muss sagen, in dieser Zeit, was uns am meisten Kraft gegeben hat, war wirklich auch der Julius und auch der Rest unserer Familie. Und wir haben dann versucht, diese Information, dass uns das passiert ist, relativ weit zu streuen, damit wir viel Energie generieren können. Unter anderem hat die Maria, eine gemeinsame Freundin von Berit und von mir, hat Leute in Brasilien mobilisiert, die für Olivia gebetet haben. Und wir haben uns ganz viele Mamis und Frauen ans Bett geholt, die Olivia einfach Kraft geben, ne? Mama-Power, Frauen-Power. Wir haben als Familie um sie rumgestanden und gechantet, also geommt, einfach um ihr Kraft zu geben und um ihr zu zeigen und zu spüren zu geben, dass sie nicht alleine ist und dass wir da sind und dass wir nicht wollen, dass sie geht. Und ich bin bis heute überzeugt, dass sie das zurückgeholt hat. Weil nach 10 Tagen, nachdem eigentlich schon keiner mehr gedacht hat, dass da nochmal irgendwas kommt, hat Olivia angefangen, ihren rechten Fuß zu bewegen. Sie hat dann so den Fuß rangezogen und Fuß gewippt. Und das war für mich das Zeichen, sie ist noch da und sie merkt was. Und ich bin auch ganz normal mit ihr umgegangen. Ich habe immer gesagt, so Olivia, und jetzt wasche ich dir dein Gesicht und jetzt ist dann gleich Visite und jetzt kommt dann die Oma. Und habe eigentlich immer mit ihr geredet, damit sie einfach das Gefühl hat, okay, wir sind da. Und da ist nicht nur Gepiepse und keine Ahnung, das sind die Geräusche von den Maschinen um sie herum, sondern wir sind da und wir warten auf sie und wir wollen, dass sie wieder zurückkommt. Und mir war auch ganz wichtig, dass wir keine Arztgespräche am Bett haben, die sie irgendwie runterziehen könnten, sondern immer, dass wir das vor der Tür besprechen. Ich fand das ganz wichtig.
Das verstehe ich und total.
Nach diesen 10 Tagen und dann halt diesen bisschen Fußgewackel habe ich natürlich auch den ersten gesagt, ja, aber sie wackelt ja jetzt hier mit dem Fuß und irgendwann kam dann noch der Arm dazu und dann ging ein Auge auf, dann sah sie so ein paar Tage aus wie so eine kleine Piratin, weil das eine Auge war total zugeklappt und das andere guckte so ein bisschen durch die Gegend und für mich war das immer ein Fortschritt und ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann kamen die Ärzte und sagten zu mir, ja, ich soll das nicht überwerten. Das sind so Stammhirnreflexe. Also das macht sie nicht bewusst. Und dieses Wort Stammhirnreflexe, das hat sich irgendwie so eingebrannt, weil ich mir immer dachte, nee, das sind nicht irgendwelche Stammhirnreflexe. Das ist Olivia. Das ist sie. Und sie ist da und sie will da raus aus dieser Kacksituation. Und wir haben dann natürlich auch gefragt, wie es jetzt weitergeht. Wo können wir denn hin mit dem Kind, die Olivia? Zu dem Zeitpunkt war sie auch noch beatmet. Und dieses Beatmen, also wirklich ein Beatmungsschlauch, wie bei den Covid-Patienten, wie man das jetzt oft gesehen hat, das ist kein Dauerzustand, ne? Das kannst du mal 4 Wochen machen. Aber dann müssen die Leute wieder selber atmen. Und weil das hinterlässt auch Schäden, ne? Und das ist auch immer eine Eintrittspforte für Keime und Bakterien und so weiter. Deswegen, das ist kein Dauerzustand. Und deswegen haben wir dann nach 4 Wochen den Versuch gestartet, dass sie extubiert wird, also dass dieser Beatmungsschlauch rausgezogen wird. Und wenn es nicht funktioniert, muss der Schlauch halt wieder rein. Aber wenn sie es schafft und alleine atmen kann, dann wäre das ihre Eintrittskarte in eine Reha, also in eine spezielle Reha für neurologisch geschädigte Kinder. Und das war halt der nächste Schritt. Und auf den haben wir hingearbeitet. Und dann durfte sie das so ein bisschen üben an dieser Beatmungsmaschine. Dann hat man das so eingestellt, dass sie selber atmet. Und wenn sie dann Atemaussetzer hat, dass die Maschine dann einspringt. Und das haben wir ein paar Tage geübt. Und dann war eben der große Tag. Und siehe da, sie hat es geschafft. Seitdem atmet sie ohne Hilfe. Das war schon mal der erste Schritt. Und dann haben wir jetzt einfach einen langen Weg, also seit 2,5 Jahren, an Reha hinter uns. Und Olivia hat schon wahnsinnig viel geschafft und sie wird auch noch viel schaffen. Aber sie wird auch nie wieder das Kind werden, das wir mal hatten. Und ja, das ist mein Trauma.
Ich finde das ein ganz schön großes. Also das ist schon eine echt harte Nuss. Also wenn man die ganze Geschichte von Olivia kennt, aber wenn ich das alles höre in all dem, spüre ich trotzdem ihre kleine starke Persönlichkeit. Die sie ganz von Anfang, die sie schon im Bauch gezeigt hat, hat sie ihr ganzes Leben bewiesen.
Das, ja.
Das finde ich, irgendwie schön. Und ich finde es auch schön, den Verbund, den man da merkt zwischen Mutter und Kind. Ich meine, ich bin keine Mama, ich weiß nicht, wie es ist mit Kindern, aber ich weiß, wie es ist in Richtung meiner Mutter. Und ich weiß, wie es meiner Mutter geht. Ich spüre das. Und ich glaube einfach, dass du in der ganzen Situation immer auch wusstest, dein Kind will hier sein.
Ja, also für mich war das nie eine Option, sie gehen zu lassen. Mhm. Also auch wenn mir gesagt wurde, ihre Überlebenschancen sind unter 10%. Uns wurde ja auch relativ früh gesagt, sie wird da nicht ohne Schäden rauskommen. Und wir haben es auch am MRT gesehen, also an einem Bild quasi ihres Gehirns. Da war nicht mehr, wie es sein soll. Ne? Das war wie wenn Tsunami durchgefegt wäre. Mhm. Da saß kein Steinchen mehr auf dem anderen. Aber die Ärzte haben uns auch Sachen gesagt, wie Olivia wird halt nie wieder essen können. Ja? Und sie wird immer auf eine Sonde angewiesen sein. Und das ist sie nicht. Sie hat eine Sonde, ja. Und darüber kriegt sie auch ihr Trinken und ihre Medikamente. Aber sie isst. Und das haben wir ihr mühsam wieder beigebracht. Mhm. Und zwar ungefähr, ich glaube, 6 Wochen nach dem Unfall, als wir auf der Reha waren. Und dann habe ich angefangen, ihr mit einem Wattestäbchen kalten Joghurt auf die Zunge zu geben. Und sie fand das toll. Sie hat gemacht. Mhm. Ne? Und Essen war halt immer ihr Thema. Und ich wollte ihr nicht dieses kleine Stück Lebensqualität, was ja Essen auf jeden Fall ist,
ja.
Ich wollte ihr das nicht nehmen. Und ich habe diese Plörre gesehen, die sondierten Kinder genommen haben. Ja, das sieht aus wie Abwaschwasser. Ich wollte das nicht für mein Kind. Ich wollte die, also natürlich isst sie jetzt kein Schnitzel und kein Schweinsbraten, aber sie isst halt alles in pürierter Form. Und wenn es bei uns halt Spaghetti Bolo gibt, dann pürieren wir ihr das und sie findet es mega. Das war für mich ganz wichtig und es war auch nie eine Option. Und ich wollte das nicht hinnehmen. Ich war mit einer Aussage eines Arztes, sie wird nie wieder essen. Damit war ich nicht zufrieden. Und so haben wir uns halt stückchenweise alles zurück, nicht alles, natürlich nicht alles, aber wir haben uns stückchenweise Sachen zurückgeholt. Mhm. Und wenn ich das sehe, wir waren jetzt erst wieder 2 Wochen zur Reha in der Slowakei, wo wir immer hinfahren, weil das einfach eine Einrichtung ist, da gibt es nichts Vergleichbares in Deutschland. Und wenn ich da sehe, wie sie da arbeitet und wie sie kämpft, und da hat sie 5 Stunden Therapie am Tag mit Turnen und Machen und Physiotherapie und Logo und hast du nicht gesehen, dann weiß ich, dass wir das richtig machen und dass sie will. Ja, sie will los. Und ich spüre das oft, wenn ich sie auf dem Schoß habe, dass sie so, die kneift dann die Pobacken zusammen und du hast das Gefühl, ja, sie will los. Die Füße machen noch nicht das, was sie sollen und das kriegt sie alles noch nicht koordinativ hin, aber die Motivation ist da. Was eigentlich am schlimmsten für mich war und wirklich die härteste Kröte zu schlucken, war, dass Olivia ihre Sehkraft verloren hat durch den Unfall. Das heißt, sie, also ihre Augen sind okay, das ist die völlig in Ordnung, aber der Bereich im Gehirn, der aus dem, was das Auge sieht, ein sinnvolles Bild macht, der ist kaputt. Das heißt, der Blick, den Olivia hat, der ist immer so ein bisschen, der geht so ein bisschen ins Leere, also so ein bisschen wie bei Wachkoma-Patienten. Das ist aber auch schon besser geworden. Also am Anfang war das ganz krass, weil die hat durchgeguckt und hat auf nichts reagiert. Und mittlerweile ist es schon so, durch Sehfrühförderung und so weiter, dass ich das Gefühl habe, dass sie auch so Sachen wie Lichtspiele oder Projektionen an der Decke im Dunkeln, dass sie auf sowas schon reagiert. Aber das war dieses Verlust der Sehkraft, dieser essentielle Sinn, das war für mich das Härteste.
Ich hab dazu mal eine Frage, Susi. ist sie, wenn sie schläft, also dann schläft sie klar, aber schläft sie wie, was heißt das, wie ein normales Kind, aber schläft sie ganz normal zum Beispiel? Ist jetzt eine komische Frage, aber die kam ja gerade.
Ja, eigentlich schon. Also wir legen sie ganz normal hin abends. Sie hat halt ihr Pflegebettchen, aber sie braucht jetzt keine Überwachung mehr oder sowas. Wir haben im ersten Jahr nach dem Unfall haben wir sie noch nachts überwacht mit einem Pulsoxy, also wo wir gesehen haben, okay, sie hat genug Sauerstoff und sie und ihr Herz schlägt und so weiter. Aber nachdem wir nach einem Jahr gemerkt haben, okay, das scheint wirklich stabil zu sein, weil du verlierst ja auch sämtliches Urvertrauen ins Leben, ja. Also du denkst nicht mehr, dass ein Körper einfach so funktionieren kann, sondern du willst dann alles in Werten und in Messungen, ne, das gibt dir dann
Kontrolle. Du willst Kontrolle eigentlich, ne?
Ja, und mittlerweile ist es aber so, dass sie eigentlich ja gut schläft. Aber sie kann sich zum Beispiel halt nicht im Schlaf umdrehen oder sowas, ne? Also man dreht sich ja im Schlaf ganz automatisch um. Das kann sie halt nicht. Das gibt ihr Körper einfach nicht her. Manchmal meckert sie dann, macht sich bemerkbar, wenn sie irgendwie, wenn es ihr gerade unbequem ist oder keine Ahnung. Und dann drehen wir sie entweder oder lagern sie um oder wir holen sie dann zu uns ins Bett oder so. Aber ich muss sagen, die Nächte sind tatsächlich relativ ruhig und entspannt.
Gut. Wie gehst du damit um? Also mit dem Wissen, dass sie nicht mehr so wird, wie sie vor dem Unfall war?
Also dieser Prozess ist wirklich gleichzusetzen mit einem Trauerprozess. Weil unsere alte Olivia ist in dem Moment gestorben, als dieser Lichtblitz aus ihr raus ist. Und das weiß ich auch. Und das kann ich auch akzeptieren, dass es so ist. Aber es ist wie wenn du dich an einen liebgewonnenen Menschen erinnerst. Also mit einer Wehmut und mit einem Vermissmus, wie du es vielleicht von deiner Oma kennst, Berit. Ja. Einfach eine Trauer. Ja, es ist ein Trauerprozess, für den man sich auch die Zeit nehmen muss und es auch akzeptieren muss, dass es nie wieder so sein wird, wie es mal war. Aber ich muss auch sagen, dass uns oder dass mir dieser Unfall und dieses alles, was danach kam, mir auch nochmal eine Tür geöffnet hat in eine Welt, die mir sonst wahrscheinlich für immer verschlossen geblieben wäre, weil wir haben natürlich auch durch Olivia und die Rehas und so weiter ganz tolle Menschen kennengelernt, die mich auch auf meinem persönlichen Weg einfach weitergebracht haben. Und ich habe relativ schnell gemerkt, ey, so schlecht geht's uns gar nicht. Ja, weil ich habe in der Reha-Klinik zum Beispiel, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen unglaubwürdig klingt, aber viel schlimmere Fälle kennengelernt. Ja, also wo Kinder nicht so glimpflich da rausgekommen sind oder wo Eltern auch einfach resigniert haben und mir das in der Seele wehgetan hat, dass die einfach neben ihren Kindern saßen und halt in ihr Handy geglotzt haben, anstatt dass sie mit ihnen einfach irgendwelche Übungen gemacht haben oder geredet oder wie auch immer. Und ich kann mich erinnern, als wir entlassen wurden aus der Haunerschen Kinderklinik, von der Kinderintensiv, da habe ich den Professor für Neurologie, der da mit uns gesprochen hat, gefragt, was geben Sie uns denn für eine Prognose? Und dann hat er gesagt, ich kann Ihnen keine Prognose geben, weil das ist das Gehirn. Das ist nicht wie ein kaputtes Herz oder wie ein anderes Organ, das man einfach reparieren kann. Und das Gehirn ist so komplex und das Einzige, was ich Ihnen mitgeben kann, ist use it or lose it. Und jeder Reiz, der bei Olivia im Hirn ankommt, ist ein guter. Egal, ob das ein Kältereiz ist oder der Geschmack von süß oder eine Klangschale. Alles hilft, weil das Gehirn ist plastisch. Und das Gehirn kann sich auch bis ins hohe Alter, kann sich das entwickeln und da können sich neue Verbindungen knüpfen. Man kann auch im Alter noch ein Musikinstrument lernen. Oder mein Opa hat sich immer mit Kreuzworträtseln fit gehalten.
Macht mein Dad auch.
Und das war für mich das Wichtigste, was er mir mitgeben konnte. Und ich habe immer versucht, das zu beherzigen und ihr halt, und wenn es nur Lieder vorsingen ist oder irgendwas, aber ich wollte ihr immer irgendwelche Reize bieten, weil das ist das Schlimmste, was Wachkoma-Patienten passieren kann. Und das ist sie letztendlich, sie ist eine Wachkoma-Patientin, dass da gar nichts mehr passiert. Weil dann heißt es einfach, dass der Rest, was noch da ist, einfach degeneriert. Und das ist halt viel leider auch in der Corona-Zeit passiert, wo Wachkoma-Patienten zum Beispiel keinen Besuch mehr bekommen durften von ihren Angehörigen, dass da einfach das bisschen, was noch da war,
ist verkümmert.
Genau, weil das Pflegepersonal und auch die Therapeuten, die haben nicht die Zeit und die haben nicht die Kapazitäten, sich da hinzusetzen und Lieder zu singen, sondern das machen die Angehörigen. Und ja, wir hatten das Glück, dass wir immer mit ihr zusammen sein konnten. Das heißt, wir konnten wirklich Tag und Nacht bei ihr sein und sie da versuchen, so gut es geht, durch diese Situation zu führen. Und so ist es halt bis heute letzten Endes. Und sie wird immer auf unsere Hilfe angewiesen sein. Also sie wird nie wie Julius morgens aus der Tür gehen mit Schulranzen und dann mittags wieder nach Hause kommen und auch nicht in den Sportverein gehen. Und ja, sie wird halt immer auf uns angewiesen sein.
Wo ist die Kleine jetzt?
Die hat einen Platz in einer Kita vom Blindeninstitut in München. Hm. Das ist eine ganz tolle Einrichtung und da hat sie eine kleine Gruppe mit 5 Kindern und 3 Betreuern. Und die sind halt speziell auf diese visuell geschädigten Kinder geschult und fördern die ganz toll und machen ganz viele inklusive Sachen mit denen. Letzte Woche haben sie Kuchen gebacken und also es ist ein Segen, dass wir diesen Platz bekommen haben, weil es ist halt einer von 5 Plätzen.
Du hast eben einen Julius erwähnt. Ich meine, die kleine Maus, wie alt war der, als das passiert ist?
Der Julius war 4,5.
Und ich meine, das war ja für ihn auch ein Trauma, das mitzuerleben. Wie seid ihr damit umgegangen und wie geht ihr jetzt mit Julius um? Ich meine, eine kranke Schwester, die braucht ganz viel Aufmerksamkeit, so dass ihr ihn quasi nicht vernachlässigt oder er sich nicht vernachlässigt fühlt.
Ja, also Julius ist wirklich durch diese Situation gegangen. Also ich kann da nur sagen, wie wahnsinnig stolz ich da auf ihn bin, weil der hat das alles mit uns getragen und ich meine, das war im Hochsommer, im August, wo alle Ferien hatten oder in Urlaub gefahren sind und er saß 4 Wochen mit uns jeden Tag auf der Intensivstation und am Bett seiner Schwester und der hat das aber so schnell angenommen als neue Normalität, also wie es wahrscheinlich auch nur Kinder können, der wahnsinnig interessiert an diesen ganzen Geräten und was das ist und was das misst und immer wenn wir Besuch bekommen haben, war er quasi so der Professor, der dann erklärt hat, was ist dieser Schlauch und was ist jener Schlauch. Und der hat das unheimlich schnell als neue Normalität für sich angenommen. Und wir haben dann erst, als es nicht mehr so akut war, gemerkt, dass das doch Spuren bei ihm hinterlassen hat. Und zwar hat er so eine Art, ja, wie soll ich das sagen, das nennt sich SED, also eine Selective Eating Disorder, also eine selektive Essstörung entwickelt. Mhm. War schon immer ein horkiger Esser, aber das wurde seit dem Unfall noch schlimmer. Also der hat so seine, ich sag mal, 10-12 safe Lebensmittel, denen er vertraut und mit denen er sich sicher fühlt. Aber das war's dann auch. Also der ist kein Typ, der dann was Neues probiert oder sowas. Und da wissen wir nicht, ob sich das so oder so entwickelt hätte oder ob das auch mit Olivias Unfall zu tun hat. Und der sieht nach wie vor einmal die Woche seine Kinderpsychotherapeutin. Da fühlt er sich auch wohl und das gibt ihm so einen Raum außerhalb der Familie. Da geht er auch gerne hin. Und er ist mit seiner Schwester nach wie vor wie von Anfang an extrem liebevoll und er liebt seine Schwester über alles. Und es gibt manchmal so Momente, wo ich merke, da möchte er so ein bisschen in der Vergangenheit baden und das versuche ich auch beizubehalten, weil ich einfach Angst habe, dass er sie auch vergessen könnte, so wie sie mal war. Mhm. Wo er dann anfängt und sagt, Mama, weißt du noch, wie Olivia alle Mützen und Schals aufgezogen hat? Oder Mama, weißt du noch, wie sie das und jenes gemacht hat? Und das ist zwar manchmal sehr schwer für mich, weil das kommt so wie Kai aus der Kiste oft und ich bin da nicht drauf vorbereitet, aber ich finde es wichtig, dass er seinen Raum hat, dass er, ja, wie in dem Trauerprozess, dass er seiner alten Schwester, seiner früheren Schwester gedenken kann und sich daran erinnern kann, wie es mal war. Und Das finde ich ganz wichtig. Und also man nennt diese Kinder von oder diese Geschwisterkinder von behinderten Kindern ja auch oft Schattenkinder. Und ich tue mich damit ein bisschen schwer, weil Schattenkind heißt ja immer, dass das andere Kind irgendwie im Licht steht. Und das ist bei uns nicht so. Also bei uns haben beide Kinder die gleiche Relevanz. Bei Julius sind es einfach nur andere Themen als bei Olivia. Und ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass wir so ein unproblematisches Kind haben wie Julius, der gut in der Schule ist und der eben nicht in welcher Art und Weise auch schwierig ist, sondern der, ja, klar haben wir unsere kleinen Kämpfe mit ihm, aber der hat in einem sehr zarten Alter ein riesen Päckchen an Resilienz bekommen.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Und ich meine, jetzt seid ihr eine Familie, und aber ihr seid ja auch noch ein Ehepaar. Wie schafft ihr das auch als Ehepaar, ja, einfach die Ehe aufrechtzuerhalten?
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube einfach mit einer guten Portion Humor. Mhm. Und ich kann mich wirklich glücklich schätzen, dass ich meinen Mann habe, weil der einfach wahnsinnig viel macht. Und der hat von Anfang an, also ab dem ersten Moment, wo er Olivia gehalten hat, so einen engen Draht zu ihr. Olivia war schon immer ein totales Papakind. Und die haben einfach eine sehr Verbindung. Und Andal, also mein Mann, würde wirklich alles für Olivia tun. Also der würde das auch alles selber auf sich nehmen und sagen, gib mir das alles, gib mir dieses ganze Päckchen, ich würde ihr mein Gehirn spenden, ich würde alles machen. Und das, ich glaube, dass sich viele, gerade die Väter, dann auch oft irgendwann umdrehen und vielleicht den leichteren Weg gehen. Und ich bin da sehr dankbar, dass wir da so gemeinsam an einem Strang ziehen. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dann versuchen wir uns als Eltern auch mal eine Auszeit rauszunehmen. Aber ganz ehrlich gesagt, praktisch findet das nicht wirklich viel statt, weil wohin? Ja.
Man muss ja dazu sagen, du arbeitest ja auch. Also das, du bist ja auch noch als Frau beruflich unterwegs, und das ist schon Wahnsinn.
Also ich bin sprachlos gerade, wenn ich deine Geschichte höre, eure Geschichte, mit was für einer, ja, Direktheit, beziehungsweise auch dieses Bemerkbarmachen, deine Geschichte rauszuerzählen, das berührt mich hier gerade total. Und diese Kraft, die du, ich höre dich ja jetzt nur, die Kraft, die von dir rauskommt, die berührt mich. Und diese Lebensenergie und diese Freude, egal was da Ärzte ausgesprochen haben, dass du sagst, nein, das ist so nicht, die du als Mutter, als Löwenmama hier gerade raushaust, die, ich bin sprachlos darüber, aber ich bin auch voller Hoffnung, weil ich auch ich höre hier so eine Freude und so eine Energie raus, die kann ich gerade gar nicht beschreiben, als die nur zu sagen, dass das ankommt, was du hier erzählst. Und mich berührt das zutiefst gerade.
Das ist auch wirklich schön zu hören, und das war natürlich auch nicht immer so, und ich hatte natürlich auch im Verlauf dieser ganzen Trauma Verarbeitung natürlich auch mit Depressionen zu tun und so weiter. Aber am Ende des Tages, am nächsten Tag geht die Sonne wieder auf und es ist ein neuer Tag. Ich habe halt einfach gewusst, okay, Olivia ist da. Ich kann sie nicht in irgendein Heim abschieben und einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen. Und wir haben auch den Julius und wir sind eine Familie. Ja. Das ist jetzt unser Schicksal.
Das, ne? Ist eure Geschichte.
Genau, das ist unsere Geschichte, und das macht uns letzten Endes auch aus. Und ich kriege ja oft Sprüche zu hören, wie ihr das macht und ihr seid so stark und ich könnte das ja nicht. Und dann denke ich mir oft so, ja, aber was willst du denn machen? Ja. Also du kannst ja nicht den Kopf in den Sand stecken, sagen, so macht ihr mal, sondern es muss ja irgendwie weitergehen. Und jeder andere könnte das genauso, und jeder würde es wahrscheinlich für sein Kind genauso machen. Also zumindest ist so meine Denke. Und das ist, ich finde das schön und ich weiß auch, wie es gemeint ist, aber dieser, gerade dieser Spruch, ihr seid ja so stark, das hinterlässt auch immer so einen Beigeschmack von, ja, ihr seid so stark, ihr braucht ja keine Hilfe.
Und das genau stimmt
das,
nicht, ne?
Das stimmt ja nicht.
Wir brauchen, ne? Wir brauchen oft Hilfe. Ja. Ohne zum Beispiel meine Schwiegereltern oder wir hatten jetzt eine ganz tolle Frau, die immer so auf Olivia aufgepasst hat, die zieht jetzt nur leider weg und das, solche Menschen sind so Gold wert, weil der konnte ich einfach Olivia geben und die konnte so toll mit ihr umgehen und war so unbefangen und so weiter. Oder ohne die Einrichtung, wir wären wirklich lost. Also doch, wir sind stark, okay, aber wir brauchen trotzdem Hilfe. Und alles hilft, ja. Unsere Nachbarin, die nimmt jetzt immer Julius mit zur Schule. Das ist eine Riesenhilfe, das verschafft mir 15 Minuten. Mhm. Und so denke ich halt. Also, ja, aber da musste auch viel gearbeitet werden. Und da ich habe da auch verschiedene Ansätze gehabt, aber letzten Endes muss es natürlich jeder auch mit sich selber ausmachen, wie er mit einem Trauma umgeht. Und für mich war es einfach nur klar, es muss halt nie gut sein, sondern es darf auch Tage geben, wo man einfach sein Kind vermisst und wo man den ganzen Tag dann einfach alte Fotos und Videos anguckt und halt heult. Mhm. Aber am nächsten Tag geht halt die Sonne wieder auf und man macht halt weiter. Und man arbeitet und man bringt das Kind zur Schule und das andere in die Einrichtung. Und ja.
Also, was ich mich frage, ich meine, du hast dieses echt krasse Trauma, aber du musstest ja auch trotzdem die ganze Zeit funktionieren für dein Kind. Und wie hast du das geschafft, dass du also funktioniert hast als Mutter, als Frau und trotzdem dir so ein bisschen Zeit nehmen konntest, ja, das zu verarbeiten? Oder ich weiß nicht, warst du in Therapie?
Also da gab es auch verschiedene Phasen. Also in dieser ganzen, ganz akuten Phase, in der ich wirklich noch unter Schock stand, da ging das auch nur mit Medikamenten. Da ging das nur mit Antidepressiva und mit Beruhigungsmitteln, weil das sonst hätte ich auch gar nicht funktioniert. Das war aber zum Glück eine sehr kurze Phase von vielleicht ein paar Wochen. Und wir hatten dann in der Reha-Klinik gab es die Möglichkeit zu Gesprächstherapien mit Psychologen da vor Ort. Und ich hatte immer so das Gefühl, nee, das bringt mir nichts. Weil wenn ich da jetzt eine Dreiviertelstunde mit der Trulla sitze und quatsche, in der Zeit kann ich auch mit Olivia Dehnungsübungen machen. Das bringt mir viel mehr. Mhm. Rückblickend gesehen kann es aber doch sein, dass es vielleicht doch geholfen hat und ich das aber nicht so wahrgenommen habe. Aber ja. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das nicht so ganz spurlos an mir vorbeigegangen ist, nachdem sich dann alles wieder so ein bisschen sortiert hatte nach einem Jahr, anderthalb. Und habe dann eine Hypnosetherapie gemacht. Die hat mir sehr viel weitergeholfen. Das ist ein sehr kostspieliges Unterfangen, das leider auch keine Krankenkasse bezahlt, war aber wirklich das Einzige, was mich irgendwie so, was mir weitergeholfen hat. Einfach deswegen, weil ich da auch in einen Entspannungszustand gekommen bin, den ich nicht mehr kannte. Weil mein Schlaf war nicht mehr gut und ich war auch ständig irgendwie K.O. und unkonzentriert und so weiter. Und ich habe nie an Hypnose geglaubt, weil ich habe das immer für Humbug gehalten. Und in dieser ersten Hypnosesitzung, als der mich quasi in diese Trance versetzt hat, war ich gefühlt innerhalb von 30 Sekunden weg. Und hatte einen Tiefschlaf oder Entspannungszustand, das kannte ich gar nicht mehr. Dann habe ich da einfach ein paar Sitzungen mitgenommen und habe diese Energie, die ich da mit rausgenommen habe, einfach gut in den Alltag verpacken können. Und das war was mir sehr geholfen hat. Aber wenn man das dauerhaft macht, wird man halt echt arm. Deswegen, als ich dann gemerkt habe, okay, mir geht's jetzt besser, habe ich das auch wieder aufgehört. Und ich habe aber immer die Option, dahin zu gehen, ja, und mir das einfach, das ist so ein bisschen wie Seelenwellness. Wenn ich Geburtstag habe und jemand fragt, was er mir schenken soll, dann sage ich, hey, schenk mir eine Hypnosesitzung, dann bin ich total glücklich und zufrieden, weil ich bin da auch nicht so der Gönn-dir-Typ, sondern ich denke mir immer, nee, komm, geht schon ohne, passt schon. Und genau, und das andere, was mir sehr geholfen hat, war Deep Breathing, also einfach atmen. Und Das macht eine liebe Freundin von mir. Und die hat das in zwei Sitzungen geschafft, mich da auch wirklich zu einer Versöhnung zu bringen. Weil für mich war immer der schlimmste Gedanke, was für eine Angst Olivia gehabt haben muss in dem Moment, als sie keine Luft mehr bekommen hat. Das hat mich lange gequält. Und ich habe mich da auch immer als schuldig empfunden, weil das ist auf meinem Schoß passiert und ich konnte sie nicht beschützen. Und in dieser Debriefing-Session war das wirklich wie ein spirituelles Portal, wo ich quasi erkannt habe, nee, sie hatte in dem Moment keine Angst. Und das ist okay. Und ich kann diese Schuld, ich kann das loslassen. Und das hat mir einfach sehr geholfen. Und was mir noch sehr geholfen hat, ist, dass Olivia ungefähr ein Dreivierteljahr nach dem Unfall das erste Mal wieder angefangen hat zu lächeln. Und jetzt, wenn sie morgens lächelt und uns angrinst, dann entschädigt das einfach für alles. Und das, ja, das motiviert mich.
Und was hättest du jetzt noch für einen Tipp für Angehörige, Freunde, Familie von Traumatisierten, wie sie mit der betroffenen Person umgehen oder auch generell mit der Situation?
Also mein Tipp für Außenstehende, aber auch für die Betroffenen selber, ist das zu akzeptieren, dass es nicht gut sein muss. Man muss nicht irgendwann sagen, jetzt ist aber gut, sondern dieses Trauma wird immer Teil des eigenen Lebens sein. Und das ist in Ordnung so. Und man darf auch immer wieder von diesem Thema anfangen. Und man darf da auch immer wieder traurig sein. Das ist völlig okay. Und ich glaube, wenn man das akzeptiert und nicht unter diesem Druck steht, ich muss jetzt wieder gut drauf sein und ich muss jetzt wieder die lustige und die gesellige Susi sein, die auf jedem Event irgendwie am Start ist, das ist schon mal ein großer Punkt, das zu akzeptieren, dass ein Trauma was mit einem macht und dass das einfach, dass das Spuren hinterlässt und dass das Leben es aber nicht böse mit einem meint. Also ich habe auch gelernt, go with the flow, also lass es einfach zu. Es ist dein Leben und es ist, du machst es und du gestaltest es und für mich ist es ein großer Mehrwert, dass Olivia bei uns ist. Egal mit welchen Einschränkungen. Viel schlimmer wäre es, wenn wir sie losgelassen hätten. Und deswegen, ich glaube immer, der eigene Einfluss auf die eigene Situation ist das Wichtigste. Und zu akzeptieren, dass es einfach nie gut sein muss.
Es muss einfach nicht gut sein und manche Dinge sind auch so, wie sie sind. Und das ist okay. Und das ist okay, das ist wertfrei, das ist okay.
Es gibt die unterschiedlichsten Arten von Traumata. Und Trauma ist, das bedeutet auch Wunde. Und also es kommt ja aus dem Griechischen und ist der Begriff für Wunde. Und das heißt nicht nur körperlich, sondern das heißt auch seelisch. Und es gibt einfach Wunden, die verheilen nie ganz. Da bleibt immer ein bisschen Narbengewebe zurück. Und wenn mich Sachen ärgern, wie zum Beispiel unsere Krankenkasse oder die Pflegekasse, wenn wir irgendwas brauchen, Olivia, und die uns wieder irgendwie nichts genehmigen wollen, dann sage ich immer, das trifft nur Narbengewebe. Das juckt mich nicht. Und ich habe aufgehört, mich so über Dinge aufzuregen, die mich vielleicht früher sonst viel mehr aufgeregt haben.
Voll gut. Ja, das ist ja nochmal ein ganz neues Thema für pflegende Angehörige. Und da hast du ja auch gesagt, da startest du jetzt nächstes Jahr auch was dazu, oder?
Genau, also ich habe ja in der lustigen Welt der Podcasts nicht wirklich was gefunden, wo es um Situationen wie die meinige geht, also um pflegende Angehörige, egal ob das jetzt das eigene Kind ist oder der Partner oder die Eltern. Und deswegen dachte ich, mache da einfach selber was und gebe pflegenden Angehörigen eine Plattform, wo sie ein bisschen aus ihrem Leben und von ihrer Situation erzählen können. Und da bin ich jetzt fleißig am Vorproduzieren und hoffe, dass ich da nächstes Jahr an den Start gehen kann. Und der heißt Ich Pflegegrad. Also Ich unterstrich Pflegegrad.
Also ein Name, der wird Programm werden, würde ich sagen. Weil solange unser Herz schlägt, werden wir älter und wir brauchen Menschen, die für uns da sind. Und ich bedanke mich für deine Zeit, für deine Geschichte.
Für deine Offenheit und für deine Ehrlichkeit und für deinen Mut, das auch wirklich jetzt in einem Podcast einfach drüber zu sprechen, mit uns drüber zu sprechen.
Sehr gerne, ja. Danke, dass ihr mir da diesen Raum gegeben habt.
Jederzeit gerne. Viel Erfolg mit dem neuen Projekt und ganz liebe Grüße an deine Familie. Gott segne euch.
Aber echt. Tschaußen.